und herzlich willkommen zu Hasophonie, meinem Podcast für einen unverbissenen Glauben. In den bisherigen Folgen haben wir gesehen, wie der Leerstand der Hölle sich sukzessive vergrößert, indem ihr eine Gruppe nach der anderen abhanden kommt. Dazu gehören die Glaubenden, die Kinder, die Armen, die Barmherzigen und Menschen, die in einer engen, meist familiären Beziehung zu den Glaubenden stehen. Sie alle stehen laut dem Zeugnis der Bibel in einer direkten oder indirekten Beziehung zu Jesus, durch die sie an seiner Erlösung Anteil bekommen können. Damit hat bereits die große Mehrheit der Menschen mit der Hölle nichts zu schaffen. Und wir sind noch nicht am Ende der Errettungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sehen wir, wie groß die Retterliebe von Jesus ist. Er ist nicht damit zufrieden, diejenigen in seine Welt aufzunehmen, die sich zu ihm bekehren und an ihn glauben, sondern er sucht auch bei allen anderen nach einer Möglichkeit, sich mit ihnen zu verbinden. Da stellt sich dann doch die Frage, gelangen wir auf diesem Weg nicht doch am Ende zur Allversöhnung? Stehen nicht auch die übrigen in einer irgendwie gearteten Beziehung zu Jesus, allein dadurch, dass er für alle gestorben ist? Doch hier stoßen wir an eine Grenze, die Jesus selbst gesetzt hat. Von einer Gruppe von Menschen sagt er explizit, dass er für sie leider nichts tun kann. Wir hören zunächst die entsprechenden Texte aus den ersten drei Evangelien. Zuerst Matthäus.
Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden. Auch wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.
Jetzt der Parallelbericht bei Markus.
Amen, ich sage euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist.
Und schließlich die Kurzfassung bei Lukas.
Jedem, der ein Wort gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden.
Jesus erklärt also, trotz der großen Vergebungsbereitschaft Gottes gibt es Menschen, bei denen seine Vergebung nicht ankommt, weil sie auf eine Weise gesündigt haben, infolge derer ihre Sünde unwiderruflich an ihnen haftet. Bei Markus leitet er diese Aussage sogar mit einem Amen, ich sage euch ein, einer nachdrücklichen Bekräftigungsformel. Diese Worte über die unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist sind eine exegetische Herausforderung. Wie genau sind diese Äußerungen zu verstehen? In der Geschichte des Christentums finden wir eine verwirrende Vielfalt an Erklärungen und einige Ausleger räumen ein, wie rätselhaft sie diese Worte Jesu finden. Schon Augustinus erklärt in einer Predigt zur Matthäus-Passage:
Ich sage euch, meine Geliebten, vielleicht gibt es in der gesamten Heiligen Schrift keine wichtigere oder schwierigere Frage.
Ähnlich sehen es neuere Kommentatoren. Der Neutestamentler Gottfried Fitzer schreibt sogar frustriert in einem Aufsatz aus dem Jahr 1957:
Die Übersicht über den Stand der Exegese zu dem Problem der Sünde wider den Heiligen Geist zeigt eine gewisse Ratlosigkeit. In der Tat, der Text ist so, wie wir ihn jetzt haben, nicht erklärbar. Alle Versuche, ihn aus dogmatischen Gründen zu retten oder durch religionsgeschichtliche Hinweise verständlich zu machen, sind zum Scheitern verurteilt. Es hat unter den jetzigen Umständen keinen Sinn, sich exegetisch weiter zu bemühen.
Und im Matthäus-Kommentar des reformierten Theologen Ulrich Lutz lesen wir:
Ich muss gestehen, sämtliche Erklärungen, die ich in der Literatur gefunden habe, befriedigen mich nicht.
Er zieht daraus die Konsequenz:
Ich persönlich würde es nicht als Predigttext wählen.
Was ist es eigentlich, was diese Texte so schwierig macht? Es hängt mit vier Fragen zusammen. Erstens, worin besteht diese Sünde genau? Zweitens, warum ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist schlimmer als die gegen Jesus? Drittens, warum ist sie trotz der unendlichen Liebe Gottes unvergebbar? Viertens, gibt es noch eine Vergebungsmöglichkeit in der jenseitigen Welt? Ich beginne mit der letzten Frage. Jesus sagt,
wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.
Heißt das, dass es für andere Sünden in der zukünftigen Welt noch Vergebung gibt und damit auch Errettung? Das wird Thema der nächsten, der vorletzten Folge dieses Exkurses sein. Für unsere heutige Folge ist es aber unerheblich. Man kann diesen Nachsatz von Jesus nämlich auf drei Arten verstehen: real, konditional oder irreal. Und alle führen zum selben Ergebnis. Real bedeutet, es werden tatsächlich alle Sünden und Lästerungen vergeben, manche hier, andere dort, mit einer einzigen Ausnahme, der Lästerung gegen den Heiligen Geist. Das konditionale Verständnis sieht so aus, es gibt für alle Sünden eine Vergebungsmöglichkeit, auch wenn diese nicht in allen Fällen angenommen wird, aber für diese eine gibt es diese Möglichkeit nicht. Bei der irrealen Deutung ist der Nachsatz eher ein Stilmittel. Selbst wenn alle anderen Sünden vergeben würden und selbst wenn es im Jenseits dafür noch Möglichkeiten gäbe, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist, bliebe doch diese eine Sünde ausgenommen. Wie immer wir also diese Klausel verstehen, die Grenze für die Vergebung bleibt. Eine Sünde bleibt ausgeschlossen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es allerdings einen Ausleger gibt, der diese Aussage im Sinne der Allversöhnung erklärt. Ephrem der Syrer, ein Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert. Er macht Gebrauch von einer Eigentümlichkeit, die die syrische Sprache mit der deutschen gemeinsam hat. Eine Doppeldeutigkeit des Wortes schuldig. Man kann eines Vergehens schuldig sein und man kann jemandem einen Geldbetrag schuldig sein. Im zweiten Fall kann die Schuld entweder erlassen werden oder sie kann abgezahlt werden. Ephrem versteht nun die Worte Jesu von einer ewigen Schuld, die weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben wird, so: Für alle anderen Sünden ist ein Schulderlass ohne Sühne möglich, für diese eine nicht. Sie muss abgezahlt werden durch sühnende Pein, in dieser und in der zukünftigen Welt, doch am Ende wird es auch dann einen guten Ausgang geben, wenn alles abgezahlt ist.
Doch diese Sünde hindert niemanden daran, letztendlich gerechtfertigt zu werden. Wenn jemand in der Gehenna Sühne geleistet hat, wird Gott ihn dafür in seinem Reich belohnen.
Ob euch das überzeugt, müsst ihr selbst entscheiden. Mich überzeugt es nicht. Nun zu der ersten der vorhin genannten Fragen. Worin besteht die Sünde gegen den Heiligen Geist? Hier stoßen wir, wie bereits erwähnt, in der Geschichte der Bibelauslegung auf eine Vielfalt an Erklärungen. Ein kurzer Überblick über vier der wichtigsten Positionen. Da ist zunächst die buchstäbliche Deutung. Bei Matthäus und Markus stehen die Worte Jesu in einem bestimmten Zusammenhang. Der Widerstand seiner Feinde wurde immer heftiger, auch als er seine Vollmacht auf besonders eindrückliche Weise zeigte, indem er durch eine Dämonenaustreibung einen Mann heilte, der blind und stumm war, hielten sie an ihrem Widerstand fest. Und da sie das Wunder nicht leugnen konnten, behaupteten sie, es sei nicht in der Kraft des Geistes Gottes geschehen, sondern Jesus habe durch die Kraft des Teufels die Dämonen vertrieben. Bei Markus sind die Worte Jesu über die Sünde gegen den Heiligen Geist ausdrücklich durch diese Reaktion seiner Feinde ausgelöst.
Sie hatten nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist.
Daraus haben viele Ausleger eine formale Definition der Sünde gegen den Heiligen Geist abgeleitet. Sie besteht darin, dass ein Werk Gottes durch den Heiligen Geist dem Teufel oder einem bösen Geist zugeschrieben wird. So versteht es auch die Didache, eine Gemeindeordnung aus dem 2. Jahrhundert.
Und stellt keinen Propheten, der im Geist spricht, auf die Probe, fällt auch kein Urteil über ihn. Denn alle Sünde wird vergeben werden, diese Sünde aber wird nicht vergeben werden.
Dieses formale Verständnis trifft es nicht. Die Kirche hat sich in ihrer Geschichte immer wieder mit neuen Heilig-Geist-Bewegungen auseinandersetzen müssen, die oft gerade am Anfang turbulente oder bizarre Züge trugen. Und oft hat sie solche Bewegungen zunächst vorschnell abgelehnt oder gar einem falschen Geist zugeschrieben. Solche Fehleinschätzungen trennen nicht unwiderruflich von Gottes Gnade. Dann ist da als zweites die Deutung als Unbußfertigkeit. Diese Deutung bezieht schon eine weitere Frage mit ein. Warum ist diese Sünde unvergebbar? Gott ist doch bereit, jede Sünde zu vergeben. Also kann die Unvergebbarkeit nicht bei Gott liegen, sondern nur im Menschen, und zwar indem er die Annahme der Vergebung konsequent verweigert und bis zum Tod unbußfertig bleibt. Das ist eine weit verbreitete Erklärung, die auf Augustinus zurückgeht. In seiner bereits angeführten Predigt zum Matthäustext heißt es:
Wer also sich der Unbußfertigkeit gegenüber dem Geist schuldig macht, der wird niemals Vergebung erlangen, weil er die Quelle der Vergebung für sich selbst verschlossen hat.
Nach der Erklärung des Augustinus kann man nie sagen, dass ein Mensch diese Sünde bereits in seinem irdischen Leben begangen hat. Denn er kann, solange er lebt, noch zur Einsicht kommen. Andere gehen weiter als er und sehen in der Sünde gegen den Heiligen Geist eine solche Verhärtung des Menschen, dass er am Ende schon in diesem Leben nicht mehr zur Umkehr fähig sein kann. Dann ist da als nächstes die Deutung als Abfall vom Glauben. Diese Deutung geht in eine ganz andere Richtung. Es sind keine Nichtchristen, die diese Sünde begehen, sondern Christen, die vom Glauben abfallen. Diese Erklärung habe ich zuerst bei Origenes gefunden. Athanasius von Alexandria fasst seine Auffassung so zusammen:
Männer der Vergangenheit nun, der überaus gelehrte und emsige Origenes sowie der bewunderungswürdige und wackere Theognostos, deren kleine Abhandlungen über diesen Gegenstand ich eben las, als du deinen Brief schriebst, schreiben beide darüber und sagen, die Lästerung gegen den Heiligen Geist sei dann gegeben, wenn jene, die in der Taufe der Gabe des Heiligen Geistes gewürdigt worden seien, wiederum in die Sünde zurückfielen. Denn darum, meinen sie, werden dieselben keine Verzeihung erhalten, wie auch Paulus in seinem Brief an die Hebräer sagt. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind, die das himmlische Geschenk genossen, des Heiligen Geistes teilhaft geworden sind, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet haben und dann doch abgefallen sind, wiederum zur Sinnesänderung zu erneuern.
Wie Origenes das mit seiner Lehre von der Allversöhnung vereinbart, bleibt übrigens bis heute ein Rätsel. Bei diesem Verständnis der Sünde gegen den Heiligen Geist wird sie oft nicht nur, wie eben gehört, mit einer Aussage aus dem Hebräerbrief identifiziert, sondern auch mit einer Stelle aus dem ersten Johannesbrief.
Wenn einer seinen Bruder eine Sünde begehen sieht, die nicht zum Tod führt, soll er für ihn bitten, und er wird ihm so Leben schenken, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt. Denn es gibt Sünde, die zum Tod führt. Von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll.
Und schließlich gibt es noch die Auffassung, dass es so etwas wie die Sünde gegen den Heiligen Geist gar nicht gibt. Dafür werden verschiedene Begründungen angeführt. Weil Gott die Liebe ist, kann es keine unvergebbare Sünde geben. Oder es handelt sich nicht um ein echtes Jesuswort, sondern eins, das die Gemeinde ihm in den Mund gelegt hat. Oder Jesus hat diese Behauptung aus Unwissenheit aufgestellt. Alle diese Deutungen sind mit Schwierigkeiten behaftet. Nachdem ich mich in den letzten Wochen kreuz und quer durch die Geschichte der Auslegung gelesen habe, scheint es mir am besten zu sein, nicht in die komplexe Diskussion einzusteigen, sondern mich dem Thema von einer ganz anderen Seite zu nähern und dabei die beiden anderen Fragen in den Mittelpunkt zu stellen. Warum ist diese Sünde trotz der unendlichen Liebe Gottes unvergebbar? Und warum ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist schlimmer als die gegen Jesus? Dafür steige ich wieder einmal in das fruchtbare Gespräch mit Martin Benz und Martin Toms ein. Es gibt eine Aussage im Movecast, die mir zentral zu sein scheint. Martin Toms sagt:
Und jede Entscheidung vorher gegen Gott ist immer die Entscheidung gegen ein falsches Gottesbild. Niemand entscheidet sich gegen Gott, keiner. Null Menschen jemals haben sich gegen Gott entschieden. Sie entscheiden sich immer gegen ein bestimmtes Gottesbild, was niemals deckungsgleich ist mit dem wahren, wirklichen Gott der bedingungslosen Liebe.
Wenn er damit recht hat, könnte man tatsächlich folgern, dass für jeden Menschen Erlösung möglich ist, sobald er dem wahren Gott begegnet. Aber was wäre, wenn es doch Menschen gibt, die sich gegen den wahren Gott stellen? Woher wissen wir, dass es sie nicht gibt? Zumindest von Dämonen lesen wir im Neuen Testament, dass sie wissen, wer Jesus ist und sich trotzdem gegen ihn stellen. Können wir ausschließen, dass Menschen ebenso dämonisch werden können? Gehen wir einen Schritt weiter. In einer anderen Folge des Movecast über die Feindesliebe Gottes hören wir zunächst:
Also wenn Gott am Ende plötzlich Menschen in die Hölle schmeißen sollte, würde er seiner eigenen Feindesliebe nicht gerecht werden. Die Feindesliebe zu leben, ist sozusagen wieder antizipierte Allversöhnung. Wenn Jesus Feindesliebe predigt, Feindesliebe verkörpert, dann kann kein Gott denkbar sein, der plötzlich nicht mehr seine Feinde liebt.
Hier sehen wir eine Denkvoraussetzung der Allversöhnung. Hölle würde einen Mangel an Liebe von Gottes Seite bedeuten. Wir werden gleich sehen, dass die Liebe Gottes unter Umständen die Hölle nötig machen kann. Martin Thoms führt dann weiter aus, wie die Feindesliebe Gottes von Jesus am Kreuz demonstriert wird.
Die Feindesliebe Gottes offenbart sich am Kreuz. Und wie tut sie das? Wir müssen uns vorstellen, dort sind Menschen, die den menschgewordenen Gott aus der Stadt rausdrängen, ans Kreuz nageln, bespucken und lästern und sagen, zeig jetzt, dass du Gott bist, zeig jetzt, dass du Gott bist. Wenn es Menschen gegeben haben sollte, die sich doch nun wirklich ganz bewusst gegen Gott entscheiden, dann sind es doch wohl diejenigen, die der höchsten Offenbarung Gottes in die Augen geschaut haben und sie ans Kreuz genagelt haben. Also wir sind Gott nicht so nah wie die Leute, die Jesus begegnet sind, leibhaftig.
Ja.
Also wenn es Menschen geben sollte, die sich nun wirklich gegen Gott entscheiden, dann müssten es doch diejenigen gewesen sein, die ihn ans Kreuz nageln. Aber der Gekreuzigte sieht das anders. In Lukas 23, Vers 34 heißt es, der Gekreuzigte sieht auf seine Peiniger und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gerade nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun.
Gilt das für alle Beteiligten oder gar alle Menschen, dass sie nicht wissen, was sie tun? Was wäre, wenn es einige doch wüssten? Wir müssen darüber nicht spekulieren, denn die Evangelien zeigen uns die Antwort auf diese Frage. Wenn jemand nicht weiß, was er tut, wenn er es nicht in letzter Konsequenz weiß, dann kann sich sein Verhalten ändern, sobald ihm die Augen geöffnet werden. Genau das geschieht nach der Kreuzigung. Matthäus berichtet:
Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser.
Und bei Lukas lesen wir:
Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg.
Alle Beteiligten, die Soldaten und das Volk, gehen in sich, sobald im Sterben offenbar wird, dass Gott zu ihm steht. Aber gilt das ausnahmslos für alle? Die, über die Jesus das Wort von der Sünde gegen den Heiligen Geist ausspricht, werden von Matthäus ausdrücklich ausgenommen. Wir schauen uns genauer an, wie er die pharisäischen Feinde Jesu darstellt. Dabei möchte ich noch einmal betonen, was ich in einer früheren Folge ausgeführt habe, dass diese Darstellung nicht charakteristisch für die Pharisäer ist, sondern nur für eine Minderheit unter ihnen, die sich in eine abgrundtiefe Feindschaft gegen Jesus hineingesteigert hatten. Folgen wir ihnen im Bericht des Matthäus. Bei ihm steigert sich ihr Widerstand immer mehr. Beim ersten Konflikt nehmen sie nur Anstoß.
Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?
Jesus antwortet ihnen und zunächst gibt es keine weitere Reaktion. Etwas später heilt Jesus einen Mann durch eine Dämonenaustreibung. Dass ein Wunder geschehen ist, lässt sich nicht leugnen, also muss es umgedeutet werden.
Die Pharisäer aber sagten: Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus.
Hier begegnet uns zuerst die Zuschreibung der Kraft, in der Jesus handelt, an den Teufel. Das lässt Jesus hier noch stehen. Bei den nächsten beiden Konflikten geht es um den Sabbat. Hier eskaliert die Sache. Nach einer Heilung, die erneut die Vollmacht von Jesus demonstriert, lesen wir:
Die Pharisäer aber gingen hinaus und fassten den Beschluss, Jesus umzubringen.
Wenig später kommt es dann erneut zum Konflikt um einen Exorzismus.
Dann brachte man zu ihm einen Besessenen, der blind und stumm war. Er heilte ihn, sodass der Stumme wieder reden und sehen konnte. Die Menge war fassungslos und sagte: Ist dieser nicht der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie: Nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er die Dämonen aus.
Während für das Volk immer wahrscheinlicher wird, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messias sein könnte, weil seine Vollmacht offensichtlich ist, schreiben seine Feinde erneut sein Wirken der Macht des Teufels zu. Jetzt wird es für Jesus sehr ernst. Er begründet ausführlich, weshalb dieser Vorwurf absurd ist, und spricht dann die Worte, die uns heute beschäftigen.
Darum sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden. Auch wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.
Das heißt nicht, dass die Pharisäer diese Sünde bereits begangen hätten. Sonst wäre es müßig, dass Jesus noch so geduldig mit ihnen argumentiert, um sie zu überzeugen. Ich sehe darin eher eine letzte Warnung. Passt auf, ihr seid auf einem Weg, auf dem es am Ende einen Point of No Return geben kann. Ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Doch später sieht es so aus, dass er zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sie diesen Punkt überschritten haben. Er erzählt nämlich folgendes Gleichnis:
Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte: Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen.
Jesus unterstellt hier laut Matthäus seinen Feinden, dass sie ihn nicht umbringen wollten, weil sie nicht wussten, was sie taten, sondern weil sie genau wussten, wer er ist und was sie taten. Und sie verstanden, dass es auf sie gemünzt war.
Als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach.
Ihre Reaktion nach dem Tod Jesu ist denn auch eine ganz andere als die der römischen Soldaten und des Volkes.
Am nächsten Tag gingen die Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten: Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor.
Pilatus erfüllt die Bitte und lässt das Grab versiegeln und bewachen. Doch am Ostermorgen geschieht die Auferstehung.
Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.
Nun geht die Geschichte noch weiter, auch wenn hier die Pharisäer nicht ausdrücklich genannt werden.
Noch während die Frauen unterwegs waren, siehe, da kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen.
Sie erfuhren, dass Jesus auferstanden war, sie wussten es genau und verbreiteten dennoch diese Lüge. keine Einsicht, keine Reue, obwohl sie mit der Wahrheit konfrontiert wurden, nur umso schärferer Widerstand. Matthäus will uns mit seinen Erzählungen klarmachen, es gibt, wie Jesus sagt, Menschen, die eine unvergebbare Sünde begehen, und diese Sünde hängt damit zusammen, dass sie nicht zu denen gehören, die nicht wissen, was sie tun, sondern dass sie genau wissen, was sie tun. Auf dieser Grundlage komme ich jetzt auf die beiden noch offenen Fragen zurück. Warum ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist schlimmer als die gegen Jesus? Warum ist sie trotz der unendlichen Liebe Gottes unvergebbar? Zunächst zu der Frage, warum ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist schlimmer als die gegen Jesus? Der Anspruch Jesu begegnet den Menschen zunächst nur als Behauptung. Der irdische Jesus war ein Zimmermann aus Nazareth, einem unbedeutenden Kaff. Was sollte von dort schon Gutes kommen? Doch je mehr Wunder Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes tat, desto mehr war er beglaubigt und desto ernster musste man seinen Anspruch nehmen. Heute begegnet Jesus den Menschen in der Verkündigung des Evangeliums. Warum soll man das glauben? Es gibt viele Religionen. Es gibt die unterschiedlichsten Wunderberichte über Religionsstifter. Warum soll ein Mensch gerade die Sachen glauben, die sich auf Jesus beziehen, und das in einer aufgeklärten Zeit, in der sich viele Berichte der Bibel auch anders erklären lassen? Es ist nur zu verständlich, wenn Menschen skeptisch reagieren, und es ist nicht unverzeihlich, wenn sie darüber herziehen. Anders wird es, wenn der Heilige Geist zu wirken beginnt. Jesus kündigt ihn wie folgt an.
Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist.
Der Heilige Geist hat eine unwiderstehliche Überzeugungskraft. Er überführt, er öffnet die Augen. Viele von uns und viele andere Menschen haben erlebt, wie sie unter dem Einfluss des Heiligen Geistes auf einmal genau wussten, dass dieser Jesus der ist, auf den es ankommt, und dass sie von ihm gerufen sind. Wer dann diesem Ruf widerstrebt, weiß schon in einem gewissen Maß, was er tut. Von der Sünde gegen den Heiligen Geist ist er dann noch meilenweit entfernt. Meist schieben Menschen, die so überführt sind, sich aber nicht bekehren wollen, diesen Schritt auch nur auf, weil er ihnen im Moment zu herausfordernd vorkommt. Aber was ist, wenn Menschen sich gegen besseres Wissen zur Feindschaft gegen Gott entschließen? Wenn Jesus von einer Lästerung des Geistes spricht, dann geht es ja nicht nur um eine Verweigerung, sondern um eine aktive Bekämpfung. Eine solche mag uns unvorstellbar vorkommen. Jesus schließt diese Möglichkeit nicht aus, und Matthäus sieht sie wohl in einigen der Feinde von Jesus tatsächlich eingetreten. Ähnlich deutet Johannes Calvin die Sünde gegen den Heiligen Geist.
Dabei ist zu beachten, was hier über die Lästerung gesagt wird. Sie wird nicht einfach auf den Geist in seinem Wesen bezogen, sondern auf die Gnade, mit der wir beschenkt sind. Denn wer das Licht des Geistes gar nicht hat, der wird auch nicht dieses Vergehens angeklagt, mag er noch so sehr die Herrlichkeit des Geistes in den Schmutz ziehen. Wir begreifen nun, was es heißt, den Geist Gottes lästern, mit vorsätzlich bösem Willen seine Gnade und Kraft bekämpfen. Dies ist der Grund, warum von der Lästerung des Geistes angelegentlicher gesprochen wird als von der des Sohnes oder des Vaters selbst. Wenn wir nämlich die Gnade und die Kraft verleumden, greifen wir den Geist unmittelbar an, aus dem sie fließen und in dem sie uns sichtbar werden. Zwar lästert jeder Ungläubige Gott, aber er gleicht einem Blinden, der gegen eine Wand läuft. Den Geist jedoch lästert nur der, der von ihm erleuchtet und sich dieser gottlosen Auflehnung bewusst ist. Denn jene Unterscheidung ist nicht überflüssig, dass allen anderen Lästerungen Vergebung gewährt werden wird, außer der einen, die sich gegen den Geist richtet. Wenn einer einfach Gott lästert, so wird ihm die Hoffnung auf Vergebung nicht genommen. Aber von denen, die den Geist schmähen, heißt es, dass Gott ihnen niemals verzeihen werde. Warum dies, wenn nicht aus dem Grund, dass eben die den Geist lästern, die gegen das Empfinden ihres Herzens seinen Gaben und seiner Kraft entgegenarbeiten? Es erhebt sich hier jedoch die Frage, ob Menschen sich überhaupt bis zu solchem Wahnsinn versteigen, dass sie wissentlich und willentlich und ohne darüber im Zweifel zu sein, sich gegen Gott empören. Denn das scheint zu ungeheuerlich, als dass es glaubhaft wäre. Ich antworte, solche Kühnheit kommt aus einer wahnwitzigen Verblendung, bei der allerdings Bosheit und geifernder Zorn die Spitze halten.
Der reformierte Theologe Eduard Schweitzer folgt ihm.
So warnt unser Wort vor jener alleräußersten, kaum mehr vorstellbaren, dämonischen Möglichkeit des Menschen, Gott den Kampf anzusagen. Nicht in Schwachheit und Zweifel, sondern als ein vom Heiligen Geist Überwundener, der genau weiß, wem er den Kampf ansagt.
Calvin kam es ungeheuerlich und kaum glaubhaft vor, dass es solche Menschen geben könnte. Die Frage ist, ob es sie gibt. Wenn nicht, dann könnte ich ernsthaft die Möglichkeit der Allversöhnung in Betracht ziehen. Dafür müsste ich dann aber den Bericht des Matthäus in Zweifel ziehen und ich müsste vermuten, dass Jesus mit seinen Worten über die Lästerung gegen den Heiligen Geist vor einer Sünde warnt, die niemand je begangen hat oder begeht und letztlich gar nicht begehen kann. Ich gehe davon aus, dass Jesus hier eine reale Möglichkeit beschreibt, die allerdings nur die allerwenigsten Menschen betrifft. Wenn es solche Menschen nun gibt, dann fällt die Beantwortung der letzten Frage leicht. Warum ist diese Sünde trotz der unendlichen Liebe Gottes unvergebbar? Gerade wegen seiner Liebe muss Gott Menschen, die sich in dieser Weise schuldig gemacht haben, vom Himmel ausschließen. Um das zu zeigen, greife ich zunächst auf ein Beispiel zurück, das mir in meiner Kindheit erzählt wurde. Es ging um eine Frau, die der Sünde gegen den Heiligen Geist näher kam als alle anderen Menschen, von denen ich weiß. Sie war gläubig, dabei aber voller Hass auf eine andere Frau, von der sie meinte, sie habe ihr großes Unrecht getan. Nun lag sie im Sterben. Auf ihrem Sterbebett erklärte sie, »Ich gehe lieber verloren, als dass ich dieser Frau vergebe.« Mich schaudert noch heute, wenn ich an diese Worte denke. Diese Frau wusste in einem guten Maß, was sie tat, und selbst die Aussicht auf die Hölle änderte nichts an ihrem Hass. Nun könnte sich das ja im Jenseits immer noch ändern. Aber was ist, wenn es sich nicht geändert hat? Was ist, wenn der Hass dieser Frau nach dem Tod bleibt? Dann muss die Liebe Gottes sie vom Himmel ausschließen. Gott liebt doch nicht nur diese Frau, sondern auch die andere, die von ihr gehasst wurde. Er könnte doch dieser anderen Frau nicht zumuten, eine Ewigkeit in seiner Welt mit einer Person zu verbringen, von der sie abgrundtief gehasst wird und die alles tun würde, um ihr den Himmel zur Hölle zu machen. Ein anderer Aspekt. Wenn Menschen nicht wissen, was sie tun, wenn sie sich gegen ein falsches Gottesbild entscheiden, dann kann ihnen auf eine einfache Weise geholfen werden, indem ihnen die Augen geöffnet werden. Sie erschrecken über das, was sie getan haben, sie entdecken, was für eine göttliche Liebe sie ignoriert haben, und das leitet sie zur Umkehr. So könnte man eine Aussage aus der Offenbarung des Johannes verstehen.
Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen.
Die Wehklage, von der hier die Rede ist, ist die Totenklage. Wenn sogar die, die Jesus durchbohrt haben, in die Klage einstimmen, dann steckt darin doch das Element der Reue. Nicht Angst und Schrecken, sondern heftiges Bedauern ist nach dieser Stelle die Reaktion der Menschen, wenn sie den Wiederkommenden sehen. Solch eine Klage, die gleichzeitig Reue bedeutet, wurde oft dadurch ausgedrückt, dass man sich an die Brust schlug. Genau das haben wir nach dem Tod Jesu bei der Volksmenge gesehen.
Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg.
Solche Menschen sind heilbar, sie haben keine unvergebbare Sünde begangen. Aber was ist, wenn sie genau wussten, was sie taten? Wer mit offenen Augen sündigt, dem kann man die Augen nicht öffnen. Genau das ist das Entscheidende an der unvergebbaren Sünde. Keine Begegnung mit dem wahren Gott wird in ihnen eine Veränderung auslösen. Noch einmal Eduard Schweitzer.
So warnt unser Wort vor jener alleräußersten, kaum mehr vorstellbaren, dämonischen Möglichkeit des Menschen, Gott den Kampf anzusagen. Nicht in Schwachheit und Zweifel, sondern als ein vom Heiligen Geist Überwundener, der genau weiß, wem er den Kampf ansagt.
Die Unvergebbarkeit solch einer Sünde ergibt sich zwangsläufig. Wenn Gott ihnen ihre Schuld erlassen und ihnen den Zugang in seine neue Welt gewähren würde, würden sie diese neue Welt für uns andere ruinieren. Ich möchte nicht die Ewigkeit mit einem Feind Gottes verbringen, der für alle Zeit am Hass auf Gott festhält und sich entsprechend verhält. Es ist keine Rachsucht Gottes, sondern seine Liebe zur großen Mehrheit der Menschen, dass er solche Feinde unschädlich macht. Darum geht es, sie müssen unschädlich gemacht werden. Das möchte ich zum Abschluss mit einem Vergleich und einem Blick in den Schluss der Bibel verdeutlichen. Zunächst der Vergleich. Menschliche Justiz war in der Geschichte meist eine Strafjustiz. Es ging darum, Straftäter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Es ging vorrangig um Vergeltung, daneben auch um Abschreckung. Die Strafen konnten oft so hart sein, dass wir sie heute als grausam und unmenschlich empfinden. Im letzten Jahrhundert begann die Gesellschaft, ihre Straftäter zu lieben. Diese hatten sich durch ihre Taten außerhalb der Gesellschaft gestellt und man wollte sie zurückgewinnen. Resozialisierung nannte man das. Bestrafung sollte human sein, Bewährung, Bewährungshilfe und andere Maßnahmen sollten zum neuen Strafziel der Wiedereingliederung beitragen und selbst bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe war eine vorzeitige Entlassung vorgesehen oder zumindest möglich. Aber was ist zu tun, wenn ein Mensch sich dem Ziel der Resozialisierung fortgesetzt verweigert? Dann kann ein Gericht Sicherungsverwahrung anordnen. Wenn zum Beispiel mit großer Sicherheit zu erwarten ist, dass ein Sexualstraftäter nach Verbüßen der Haft sich sofort wieder Frauen oder gar Kinder als Opfer aussucht, dann muss er weggeschlossen bleiben. Das hat nichts mit Lieblosigkeit oder Rachsucht seitens des Richters zu tun. Es kann ihm zutiefst leid tun, dass er das verfügen muss. Er kann den Straftäter in einem gewissen Sinn lieben, aber er liebt auch die Frauen oder die Kinder, die es zu schützen gilt. Und deshalb wird er Sicherungsverwahrung anordnen, um den Straftäter unschädlich zu machen. Dasselbe Prinzip finden wir nun in den beiden letzten Kapiteln der Offenbarung. Das neue Jerusalem, die Stadt Gottes, kommt herab auf die Erde. Gott macht alles neu. Die Tore dieser Stadt werden nicht verschlossen. Das kann man so verstehen, wie Martin Thoms es deutet. Niemand wird am Ende ausgeschlossen. Jeder kann auch jetzt noch hineinkommen. Man kann es aber auch weitergehend verstehen. Mauern und geschlossene Tore bedeuten auch Schutz gegen Feinde. Wenn die Tore ständig offen stehen, heißt das, es gibt keine Feinde mehr. Gibt es sie nicht mehr, weil alle Feinde versöhnt und transformiert sind? Das legen diese Kapitel nicht nahe. Kurz vorher hieß es,
aber nichts Unreines wird hineinkommen.
Und nach der Erwähnung der offenen Tore lesen wir,
wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht. Der Unreine bleibe unrein.
Das Buch der Offenbarung kennt bis zum Schluss Menschen, deren Bosheit zu einer Einbahnstraße ohne Wendeplatz geworden ist. Und diese Menschen müssen unschädlich gemacht werden, weil sonst die neue Erde wieder zur alten wird. Wenn es solche Menschen gibt, möchte ich sie in Gottes neuer Welt nicht bei mir haben. Somit haben wir in den vergangenen Folgen zwei Personengruppen entdeckt, die Kandidaten für die Hölle sind. Erstens Menschen, die in vollendeter Unbarmherzigkeit gegen ihre Mitmenschen leben. Dazu gehören der reiche Mann aus der Lazarusgeschichte und die Böcke aus der Erzählung vom Weltgericht. Und zweitens Menschen, die sich in vollendeten, unkorrigierbaren Widerstand gegen Gott hineingesteigert haben, wie das Wort Jesu von der unvergebbaren Sünde zeigt. Ich vermute, dass es eine kleine Minderheit sein wird. Ich vermute, dass es niemand aus deinem Umfeld sein wird, deshalb können viele von uns sich auch kaum vorstellen, dass es solche Menschen gibt. Ich kann es mir vorstellen und ich glaube nicht, dass Jesus vor etwas warnt, was es nicht gibt. Nur kurz erwähnt sei noch, dass das Unschädlichmachen keine ewige Qual bedeuten muss, sondern auch eine schlussendliche Beendigung der Existenz im strafenden Feuer. Für diesen sogenannten Annihilationismus spricht einiges, ohne dass ich mich da bisher endgültig festlege.